ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Nina Grimm.
Hi, so schön hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Sie sind Familienpsychologin und kognitive Verhaltenstherapeutin, um es einmal ganz genau zu nennen, aus Freiburg im Breisgau. Wie ausgelastet sind Sie gerade?
Sehr.
Das ist eine kurze Antwort.
Ja.
Ja, hat sich das verändert in den letzten Jahren? Also
voll.
Haben Sie mehr zu tun als früher?
Ich beobachte auf jeden Fall einen Trend, dass immer mehr Menschen die Tendenz haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, was ja eigentlich erstmal sehr gut ist, aber es einfach nicht wirklich gedeckt werden kann, der Bedarf, der da ist. Das ist die traurige Seite daran.
Wie äußert sich das? Also haben Sie eine lange Warteliste? Kommen viele Leute auf Sie zu, viele Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe suchen?
Also wenn man im niedergelassenen Bereich spricht, also wirklich, wo die Kassen die Leistung übernehmen, da hat man Wartezeiten von bis zu einem Jahr teilweise, bis man überhaupt eine Sprechstunde bekommt, also noch nicht mal in einen therapeutischen Prozess reingehen kann, sondern erstmal ein erstes Kennenlernen bekommt. So, das sind die traurigen, realistischen Zahlen. Ich bin in der Privatpraxis, da sieht es nochmal ein bisschen anders und besser aus, aber eben dann nicht in Kassenleistung.
Das ist ja auch ein langer Streitpunkt gewesen, glaube ich. Was wird eigentlich übernommen in diesen Therapien, was nicht? Ist wahrscheinlich immer noch so. Ne?
Immer noch so.
Und was erzählen die Kolleginnen und Kollegen? Gleiche Geschichte? Bei allen gleich?
Absolut, ja. Das ist einfach gerade, dass so ein hoher Bedarf ist in allen Gesellschaftsschichten, in allen Altersstufen. Durch die Pandemie natürlich auch nochmal verstärkt, dass wir einfach nochmal ganz viel in Krisen reingeschlittert sind und ganz viel Bedarf da wäre.
Also die Pandemie hat das nochmal vervielfacht, diesen Bedarf, der war aber vorher schon groß. Ne?
Ja, und ich finde ja, das Traurige ist, dass ja eigentlich genug PsychotherapeutInnen da sind. Also es gäbe genug gut ausgebildete Leute. Das Problem ist, dass die Kassensitze nicht da sind. Also es ist eigentlich ein gesundheitspolitisches Problem.
Okay, nehmen wir mal so mit, auch als Message. Das liegt denn so, sich therapieren zu lassen, auch ein bisschen im Trend, ohne jetzt eine Wertung dem hinzuzufügen?
Absolut. Ja, ich habe auch immer wieder PatientInnen, wo ich wirklich sagen muss, ja, ich verstehe das, das klingt nach einer Krise, ist aber auch wirklich im Rahmen einer normalen Entwicklung. Gerade bei jüngeren Leuten beobachte ich dann einen Trend, dass die viel früher die Tendenz haben, sich in Hilfe, also Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo man im niedergelassenen Bereich dann wirklich auch häufig sagen muss, das ist schon auch okay, dass man jetzt gerade mit Anfang 20 Schwierigkeiten hat, weil der Partner dich verlassen hat, das kriegst du so hin. Hier brauchen wir keine Psychotherapie.
Also sie selektieren dann schon auch und sagen mal, das schaffst du allein.
Ja.
Wie sehen denn ihre Klientel? Wie sieht die aus? Also welche Menschen kommen zu Nina Grimm in die Praxis und suchen Beratung, suchen Hilfe?
Vor allem Eltern, die eigentlich längst wissen, wie sie Familie leben möchten, also das zum Beispiel längst auf dem Schirm haben, dass sie Lust haben, eine freudvolle, leichte Beziehung zu leben, aber es irgendwie im Chaos des Familienalltags einfach nicht umgesetzt bekommen. Aber auch Eltern, die sagen so, ey, ich weiß eigentlich längst, dass es keine gute Idee ist, mein Kind anzuschreien. Und trotzdem passiert es immer und immer wieder, um da die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen.
Haben Sie das Gefühl, dass da das Bewusstsein deutlich gewachsen ist im Vergleich zu früher? Weil früher hat man vielleicht sich weniger Gedanken gemacht darum, was es für eine Auswirkung aufs Kind hat, wenn es angeschrien wird.
Ja, voll. Das Bewusstsein wächst, was gut ist. Und was ich vor allem auch beobachte, ist, dass wir eine Elterngeneration haben, die eine extreme Leistungsorientierung hat. Und die Leistungsorientierung übertragen wir gerne auf die Elternschaft. Wir wollen es besonders gut machen, wir wollen es richtig machen. Und das ist nicht immer unbedingt nur von Vorteil. Also ehrenswert und schön, aber macht einfach auch extrem viel Druck.
Ist aber anders, wie sich das über die Generationen offensichtlich überträgt. Also früher wollten ja die Eltern, die Nachkriegsgeneration wollte ja, dass es den Kindern materiell vor allem besser geht. Und bei uns sollen Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt werden.
Ja.
Ist das vielleicht so?
Ja, ich sehe es tatsächlich so ein Stück weit als evolutionären Schritt auch in der Erziehung. So, während die vorherige Elterngeneration darauf den Fokus gesetzt hat, wie Sie schon gesagt haben, dass es uns materiell gut geht, setzt die heutige Elterngeneration den Fokus vielmehr drauf, dass auch die emotionalen Bedürfnisse gut befriedigt sind.
Was ist eigentlich so Ihre Kernkompetenz dann bei der Therapie, jetzt bei der Familienpsychologie? Ist es mehr zuhören oder mehr reden?
Eher zuhören, würde ich sagen.
Ja. Der Traum von der glücklichen Familie, der endet für nicht wenige in so einer Art Ernüchterung. Knapp die Hälfte aller Paare, die sich trennen, haben minderjährige Kinder. Und wiederum die Hälfte davon trennt sich im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes. Ich habe die Familienpsychologin Nina Grimm in SWR1, Leute. Sagt Ihnen das was?
Das sagt mir sehr viel. In der Tat, tatsächlich auch aus persönlicher Erfahrung und natürlich aus fachlicher Sicht immer wieder bestätigt.
Sie haben es selber erlebt, auch in Ihrer eigenen Beziehung. Dabei müsste man ja denken, eine Familienpsychologin, die bringt doch das Werkzeug mit, das man braucht, um genau das nicht zu erleben.
Ja, leider ist es halt einfach so, dass Zahnärztinnen auch Karies kriegen. So. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen so die extra Prise Salz in der Wunde. So, dass ich auf der einen Seite natürlich auch damals schon wusste, was wir alles falsch gemacht haben und was wir hätten tun müssen, damit wir die Karre wieder rumkriegen. Aber ich einfach, wenn ich ganz ehrlich zurückblicke, zu der damaligen Zeit keinen Bock mehr hatte. Ich war einfach bockig.
Ja.
Und hinter diesen dicken Mauern, die ich da aufgebaut habe, einfach auch extrem sicher.
Blicken wir mal zurück. Also was ist da genau passiert?
Wir haben einfach den Fokus viel zu sehr auf die Elternschaft, auf die Elternrolle gelegt, was ja am Anfang auch irgendwie okay ist. Mutter sein, Vater sein ist eine komplett neue Rolle und das nimmt uns erstmal sehr ein. Nur das ist ein Fehler, was sehr, sehr vielen Paaren passiert, dass sie dann den Absprung nicht mehr schaffen. Also wir waren auf der Elternteam-Ebene wie so eine geölte Maschine, so da haben wir super gut funktioniert, aber haben einfach die Paarebene total aus den Augen verloren. Und dann waren da so viele kleine Alltagsverletzungen, die sich aufgesammelt haben, angestaut haben, die wir nie wirklich besprochen haben, sodass dann irgendwie so eine eisige, riesige, große Kluft zwischen uns beiden entstanden ist, die sich so riesig angefühlt hat, dass die Trennung im Vergleich einfach nur eine, ja, wie eine Erleichterung angefühlt hat.
Ich denke, viele Menschen werden das irgendwie wiedererkennen bei sich in unterschiedlichster Ausprägung. Wie war es bei Ihnen? Wie war es in Ihrer Beziehung? Was sind das für Alltagsverletzungen, die man sich dazufügt?
Ach, lauter kleiner Kleinscheiß, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich miteinander sind. Das sind dann wirklich so banale Sachen wie, die Socken sind auf dem Boden, obwohl ich dir schon so häufig gesagt habe, ich möchte das nicht. Oder wir haben verabredet, du kommst um 4 von der Arbeit nach Hause, kommst aber später. Oder whatever. Also es sind solche Banalitäten, über die wir uns beginnen aufzureißen. Und in 70% der Fälle geht es aber eben gar nicht so sehr um die Socken oder um die Arbeitszeit, sondern da geht es um tiefer sitzende, emotionalere Themen wie, es liegt zu viel Verantwortung auf meiner Schulter, ich habe das Gefühl, ich kann dir nicht vertrauen. Und da werden wir in ganz, ganz alten Themen angepiekst.
Und wozu hat es geführt bei Ihnen?
Tatsächlich, dass wir uns erstmal getrennt haben, als unsere Tochter 1,5 Jahre alt war und wir dann auch ein Jahr getrennt waren. Und dann haben wir den Bogen ja aber wieder bekommen und darum geht es ja auch in meinem neuen Buch, dass ich sage, wie schaffen wir das als Paar, aus dieser Krise wieder rauszufinden und zueinander zu finden.
Da kommen wir hoffentlich nachher noch zu, das ein bisschen zu erzählen, wie Sie es auch selber geschafft haben. Wie lange hat es denn gedauert nach der Geburt Ihrer Tochter dann, dass es dann, sag ich mal, mit dem Stress losging in der Beziehung?
Etwa eine Minute.
Es war sofort da.
Ja, also ich meine, am Anfang war ja schon irgendwie noch so das Wochenbett-Blues-Bliss irgendwie, was schön war. Aber dann geht's ja sofort los mit Schlafmangel und keiner hat mehr irgendwie Zeit für sich. Du bist irgendwie 24/7 eingespannt, die ganze Zeit nur noch am Machen, Rödeln, Tun. Also das war gleich irgendwie da.
Sind das Probleme, die Sie vorher schon miteinander hatten in der Beziehung oder würden Sie sagen, die kamen eigentlich erst auf, als die neue Situation da war?
Also ich denke, Kinder sind ein Katalysator für Themen, die eh da sind. Ja, so mal so ehrlich miteinander. Natürlich kam das nichts aus dem Nichts, aber so eine Extremsituation wie eine Geburt oder auch ein komplett neuer Lebensumstand verstärkt das natürlich extrem.
Kinder verändern die Paarbeziehung. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Wir haben die Familienpsychologin und Verhaltenstherapeutin Nina Grimm in SWR1 Leute. Ist es manchmal so, wenn Sie dann so Paare haben, die jetzt Kinder haben und dann Probleme miteinander in der Beziehung entwickeln, dass Sie die vielleicht auch mal fragen, ja, also Leute, was habt ihr eigentlich erwartet?
Es ist tatsächlich einer der größten Fehler, die Elternpaare begehen, dass sie sich nicht gut auf die Tatsache vorbereiten, dass Kinder Stress bedeuten. Ja, aber es sagt uns ja auch niemand. Also mir hat es niemand gesagt. Ich war da genauso wenig drauf vorbereitet.
Ja, machen wir uns da manchmal falsche Illusionen darüber, was Kinder so ins Leben bringen, nämlich nur Freude. Sag ich mal, man hat dann seine Freunde auch gleich um sich rum, nämlich die eigenen Kinder. Ein tolles Familienkonstrukt und alle sind glücklich und zufrieden.
Absolut. Wir rasseln total häufig, total romantisch verschallert in dieses Familienabenteuer rein, was ja auch irgendwie gut ist, ne? Weil ich glaube, sonst würden ja die allerwenigsten noch Kinder bekommen, wenn man sich die ganze Zeit nur erzählt, wie furchtbar und wie schlimm das ist. Und das ist es ja auch nicht nur. Also es gibt ja diese schönen Momente. Und wo Sonne ist, ist halt eben auch immer Schatten. Und auf diese Schattenseiten sind die allerwenigsten Elternpaare wirklich gut vorbereitet.
Welche Schattenseiten sind dann so die häufigsten, die Sie sehen in Ihrem Alltag als Therapeutin?
ja, vor allem, dass wir viel weniger Ressourcen und Kapazitäten für uns selbst haben und auch für die Paarbeziehung an sich. Wir sind einfach, ja, häufig passiert es ja, wir stehen auf und wir müssen sofort verfügbar sein für die Bedürfnisse anderer. Dann kommen natürlich extrem viel mehr To-Dos auf unsere Liste und dann auch noch To-Dos, die ordentlich Wumms haben. Da geht es dann nicht mehr nur darum, wohin machen wir einen Ausflug am Wochenende als Paar oder welchen Kinofilm gucken wir uns an, sondern wir müssen uns mit solchen Fragen beschäftigen, welche Schulform sollen wir wählen, Kinder, ab wann soll unser Kind in den Kindergarten gehen, also es kommen ja einfach viel mehr krasse existenzielle Themen auch auf unseren Tisch und das erzeugt natürlich viele Reibungspunkte.
Sind es häufig auch dann Probleme, die zum Beispiel vielleicht aus unterschiedlichen Meinungen in Bezug auf den Erziehungsstil auch entstehen? Also dass man sagt, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt als du?
Ja, ist einer der Top-Streitthemen auf jeden Fall unter Elternpaaren. Ja. Wie gehen wir mit Erziehungsfragen um? Also Klassiker, ne? Irgendwie Kind hat ganz viel Wutanfälle und die Mutter sagt so, komm, das begleiten wir, wir wollen die Gefühle halten. Und der Vater sagt so, nein, da müssen wir jetzt auch mal eine klare Linie ziehen. Auch ganz hoch im Kurs ist Medienkonsum oder wenn die Kinder Eltern sind, wie gehen wir mit Partyverhalten des Kindes um, wie lange darf es draußen bleiben, darf es Alkohol trinken, ja oder nein. Da steckt viel spannender Stoff drin.
Zieht sich durch alle Phasen im Grunde der Kindheit und Jugend. Ich pick mal ein Thema raus, also elektronische Medien, das ist ja wirklich ein Kardinalthema für viele Eltern. Wann das erste Handy, wann das erste Tablet, wann überhaupt elektronische Medien oder lieber gar nicht. Auch dazu gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Wie versuchen Sie da, Ihre Klientinnen, Ihre Klienten auf einen grünen Zweig zu bringen?
Da finde ich es total wichtig, dass wir erstmal weggehen von der konkreten Verhaltensebene, also von der Mediennutzung, sondern uns als Elternpaar erstmal die Frage stellen, was sind denn so die wichtigsten Werte, die wir unserem Kind mitgeben möchten? Und ich liebe da die Frage, sich mal vor Augen zu führen, stell dir vor, dein Kind kommt in 10 Jahren an Weihnachten oder an den Feiertagen nach Hause, um sie mit dir zu verbringen. Was für ein Mensch muss aus diesem Person geworden sein, dass ihr euch als Elternpaar so volle Lotte auf die Schulter klopft für den coolen Job, den ihr gemacht habt? Und welche 3 bis 5 wichtigsten Werte könnt ihr heute vermitteln, dass ihr die Wahrscheinlichkeit auf dieses Ergebnis maximal erhöht. Ja. Und dann kann man sich anhand dieser Werte die einzelnen Erziehungsfragen angucken.
Ist das eigentlich erforscht? Also was passiert eigentlich mit so einer Beziehung, wenn ein Kind kommt? Also verändert sich da irgendwie der Hormonhaushalt oder was passiert da zwischen Paaren? Also warum kann man sich diese Anerkennung, diese Bestätigung und dieses schöne Gefühl, das man ja eigentlich mal vorausgesetzt hat, wenn das Kind kommt, nicht geben?
Also es ist erstmal ein krasser externer Stressor, der damit reinkommt, weil wir eben nochmal uns hauptsächlich erstmal um ein anderes Wesen kümmern müssen und keine Kapazitäten mehr für uns als Einzelperson und auch keine Kapazitäten mehr für uns als Paar haben. Der Tatsache müssen wir uns bewusst sein. Und dann passiert natürlich auch auf hormoneller Ebene extrem viel bei beiden Geschlechtern, also sowohl bei der Frau als auch beim Mann. Es ist mittlerweile auch durch Studien nachgewiesen, dass der Testosteronhaushalt bei Männern deutlich sinkt im ersten, auch schon in der Schwangerschaft tatsächlich und im ersten Babyjahr. Also auch da passiert extrem viel. Und nochmal der wichtige Faktor, dass Elternschaft eine krass neue Rolle ist und das ist in der Psychotherapie immer eine Steilvorlage für eine Krise, wenn wir uns in eine neue Rolle einfinden müssen.
Wenn man mal ein Kind hat, dann kann man auch gleich 2 oder 3 haben. Diesen Ausspruch, den haben bestimmt schon viele gehört. Familientherapeutin bzw. Familienpsychologin Nina Grimm in SWR1. Leute, wie viel ist denn da dran an diesem Spruch?
Ja, man sagt ja so gern, ein Kind ist kein Kind, ne? Aber ich finde, es kommt stark darauf an, was das für ein Kind ist. So, also es gibt ja durchaus diese Kinder, die haben die Herausforderung von 5 Kindern. Deswegen finde ich das immer schwer, so pauschal zu sagen. Es gibt Anfängerbabys.
Ja. Es gibt ja so viele Dinge, die in so einer Beziehung bei Paaren dann reinspielen und auch in dem Verhältnis zum Kind. Also man sagt ja oft dann, das Kind, was eigentlich ja vereinen soll, das steht dann eigentlich eher zwischen den Eltern. Ist das was, was Sie auch häufig hören in Ihrer täglichen Praxis?
Es kommt auf jeden Fall häufiger vor, als man sich denkt, ja, dass da tatsächlich auch sowas wie Neid besteht auf das Kind von beiden Geschlechtern aus. Also, dass er mit der Tochter besonders zärtlich ist, die Frau aber links liegen lässt oder andersrum, dass er das Gefühl hat, das Kind nimmt mir die Frau weg. Also es ist sehr häufig ein Thema, ja.
Und warum machen wir das? Also warum lassen wir unseren Partner links liegen, sind dann aber liebevoll zum Kind? Warum hat ein Mann häufig das Gefühl, die kuschelt jetzt die ganze Zeit mit meinem Sohn, aber nicht mit mir?
Naja, also natürlich ist das auch erstmal eine sehr erfüllende und einfache Form von Beziehung, das mit einem Kind zu tun, weil sie so bedingungslos ist und auf der Paarebene ist da häufig viel Shit dazwischen, den man erstmal angehen müsste, um das auch wieder freudvoll leben zu können und das scheuen vielleicht die einen oder anderen Personen, weswegen sie die Kuscheleinheit mit dem Kind vorziehen, Fragezeichen. Und dann ist es tatsächlich aber, glaube ich, viel auch Scham. Also wenn wir es mal so von dieser anderen Seite gehen, wenn da zum Beispiel das Bedürfnis und der Wunsch nach mehr Nähe, nach mehr Körperkontakt, nach mehr Kuscheln da ist und wir sehen, okay, mit meinem Kind macht sie es, aber mit mir nicht, da wirklich offen und transparent mit rauszugehen, braucht ja auch irgendwie Mut, weil wir uns sehr verletzbar machen.
Also wir können vielleicht vorwegnehmen, diese Idee, wir bekommen ein Kind, um unsere Beziehung zu retten.
Bitte
das
nicht.
Ist,
das skippen wir.
Widerlegt.
Das ist definitiv widerlegt.
Okay. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob Paare ein Wunschkind haben oder ob das Kind ungewollt in die Beziehung kommt?
Beobachte ich nicht so. Also ich habe häufig genug auch Paare bei mir in der Praxis, die absolute Wunschkinder haben und trotzdem am Rande der Verzweiflung sind mit sich selbst, mit ihrer Beziehung und mit dem Kind and vice versa. Also Paare, die sagen so, ja, wir haben das eigentlich nicht geplant und trotzdem happy sind.
Also kann man auch so nicht objektivieren, dass das irgendwie einen Unterschied machen würde. Mhm. Welche Auswirkungen hat es denn dann aufs Kind? Also was kriegen denn die Kinder eigentlich in der frühen Phase und dann auch später, wenn sie dann älter werden, von solchen Elternkonflikten dann mit? Also wie überträgt sich das?
Ja, leider viel zu viel und auch viel mehr, als wir uns tatsächlich vorstellen können. Also diese ganzen Spannungen zwischen den Eltern wirken extrem auf die Kinder. Und etwa bis zum 6. Lebensjahr nehmen die Kinder die Schuld dafür auf sich. Also wenn Mama und Papa sich streiten, dann beziehen sie das auf sich und denken, sie sind schuld daran, dass die beiden streiten. Und wenn sie Eltern werden, positionieren sie sich für eine Seite. Also dass sie dann beginnen, Partei zu ergreifen für die Mutter oder für den Vater. Und auch das ist für das Bindungsmuster und für das spätere Beziehungsverhalten leider sehr nachträglich.
Darüber sprechen wir gleich nochmal. Diese komplexe Beziehung von Eltern zu Kindern, weil die spielt ja auch für die Eltern, die dann Kinder haben, wiederum eine Rolle, weil die haben ja auch Eltern. Aber mal ganz kurz vielleicht, um das abzuschließen. Wie kann ich es denn durchbrechen? Also dieses Dinge, die mich sonst nicht genervt haben, die werden plötzlich so wichtig. Unterschiede in der Vorstellung, wie ich das Kind erziehen soll. Wie kann man das überwinden?
Also für uns war ein super wichtiger erster Step, dass wir es uns erstmal erlaubt haben, den Drama-Faktor aus der Tatsache rauszunehmen, dass wir uns gerade noch streiten und auch anerkennen, dass wir es nicht gelernt haben. Also mir hat es niemand beigebracht, wie kann ich mit solchen Konflikten konstruktiv umgehen. Und die Tatsache, dass wir es beide noch nicht können, aber lernen wollen, hat uns wieder gemeinsam ins selbe Boot gebracht.
Also Ihre eigene Erfahrung, würden Sie sagen, die hilft Ihnen auch in der Beratung für andere?
Unbedingt.
Wenn Sie die nicht hätten?
Dann wäre ich fachlich bestimmt auch gut, aber die Extraprise Alltagserfahrung macht's, würde ich sagen, exzellent. Oh, darf man sich so sehr selbst loben? Ja, oder?
Ja, ich lasse das jetzt mal so gelten und stehen. Ein Kind ist das Beste und Wertvollste, was man geschenkt bekommt. Das schreibt uns Stefanie Konzelmann aus Albstadt. Wir haben hier zu Gast Nina Grimm, Familienpsychologin aus Freiburg. Und Stefanie Konzelmann schreibt weiter, also wie man in Bezug darauf von Stress redet, das verstehe ich einfach nicht. Also was wir hier natürlich nicht wollen, ist, dass Kinder Kriegen in Abrede stellen. Oder wollen wir das?
Auf gar keinen Fall. Kinder sind das größte Geschenk. Ich stimme ihr total zu und ich liebe es, Mama zu sein und sehe das 1:1 so. Und sie sind für unsere Paarbeziehung eine echte Herausforderung. Und ich finde, dass genau darüber viel zu selten offen und ehrlich gesprochen wird. Und deswegen freue ich, dass wir beides heute tun.
Ich denke auch, darauf können wir uns einigen. Eine große Herausforderung, das allemal. Dazu hat uns auch Ulrike von der Bay aus Orsingen-Nenzingen etwas gesagt.
Ja, hallo zusammen. Nach meiner Erfahrung als zweifache Mutter muss ich sagen, das Allerschwierigste ist, aus einem Paar Eltern zu machen. Zu begreifen, dass das Kind immer zuerst kommt, dass man keine Zeit für seine persönlichen Bedürfnisse hat.
Muss man das so hinnehmen, so wie Frau von der Bay das berichtet?
Also das ist tatsächlich einer der häufigsten Fehler, die Elternpaare begehen. Ja, dass sie das Kind die ganze Zeit ins Zentrum der Familie stellen. Und auch ein Fehler, den Konrad und ich tatsächlich begangen haben. Und das ist am Anfang auch gut und richtig.
Ja, Konrad ist Ihr Mann.
Ne? Genau, ja, okay. Ja, dass sich erstmal alles um das Kind dreht. Aber ganz viele Elternpaare schaffen dann den Absprung nicht. Und das ist der wichtige Punkt. Ein Kind darf etwa ab dem ersten Lebensjahr in den Kreis der Familie rücken. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass die Elternpaarbeziehung das Fundament für ein glückliches Familienleben ist und dass wir diese unbedingt mehr in Fokus rücken müssen.
Also beides ist wichtig. Ist das die Quadratur des Kreises, Kind an erster Stelle zu wissen, weil ich glaube, anders geht's nicht, und gleichzeitig das Paar auch an erster Stelle, also irgendwie alle an die erste Stelle zu nehmen?
Nee, ich denke tatsächlich, dass wir an oberster Priorität setzen müssen, dass alle Familienbedürfnisse gleichermaßen wichtig sind. Und natürlich gibt es da Hierarchien und Prioritäten. Also wenn jetzt ein Kind gerade hungrig schreit, dann gucke ich natürlich in allererster Instanz, wie kann ich mich jetzt um das Kind kümmern und schaue dich, dass wir als Paar jetzt eine gute Zeit miteinander haben. Natürlich gibt es da Unterschiede in der Wertigkeit der Bedürfnisse. Und ich denke trotzdem, dass ein ganz zentraler Schlüssel zum Glück ist, dass wir es uns erlauben, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder wieder in den Fokus zu nehmen.
Ist ja wahrscheinlich auch so, nehme ich mal an, dass es nicht das eine Bedürfnis gibt, sondern man muss da bei jedem, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung da ist, in der Beratung, Schrägstrich Therapie, man muss jeden individuell beraten, weil nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben.
Absolut. Ja.
Also es gibt auch durchaus Menschen, die sind sehr zufrieden damit, ihre Kinder immer an die erste Stelle zu stellen und selber zurückzutreten. Erleben Sie das auch oder erleben Sie das nur als Belastung?
Nein, natürlich. Es gibt Menschen, für die passt das total zu ihrem Typus und auch zu ihrem Bindungsstil, sind vielleicht sogar auch in ihrer Dynamik da total positiv aktiviert. Also Menschen, die total gerne die Bedürfnisse anderer an allererster Stelle stellen. Das kann durchaus funktionieren. Muss es aber nicht immer.
Ich habe noch mal Fragen, die kommen von Oliver aus Freiburg, also aus Ihrer Stadt, Frau Grimm. Sind Alter und Berufe der Eltern mitentscheidend für das Wohl? Also ich denke, die Berufstätigkeit, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall spielt es eine ganz zentrale Rolle, wie sehr wir eingespannt sind. Also wir leben ja heute in einer Zeit, in der kann ja kaum noch eine Familie von einem Gehalt leben. Das heißt, wir sind meistens dazu gezwungen, dass beide Elternteile berufstätig sind. Und das sind natürlich nochmal krasse Kontextfaktoren, unter denen wir heute Familie leben müssen. Und deswegen spielt das natürlich eine Rolle.
Hat sich da wirklich, also ist das eine bei vielen sicherlich eine verpflichtende Sache, also ein Gehalt reicht nicht, beide müssen beisteuern zum Lebensunterhalt. Hat sich da auch die Einstellung geändert? Also weil einfach die Wertigkeit von Arbeit höher ist als die von Kinder, also Care-Arbeit, sich um Kinder kümmern?
Ja, das ist ein total Riesenthema, was auch super häufig in der Paarbeziehung zu Spannung führt. Ja, dass wir in der Kultur leben, in der genau dieses Bild vorherrscht, dass die Erwerbstätigkeit die wahre wertschaffende Arbeit ist und Care-Arbeit ist so das, was nebenbei laufen muss. Und darunter leiden tatsächlich in allererster Instanz immer noch vor allem die Frauen, weil die immer noch diejenigen sind, die nach Geburt in Teilzeittätigkeit gehen, auch wegen der Pay Gap. Ja, dass es meistens die Männer sind, die mehr verdienen. Deswegen sind es die Frauen, die in Teilzeit gehen. Und dadurch entsteht ganz, ganz häufig das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden. Auf beiden Seiten übrigens für das, was sie beitragen für das familiäre System.
Würden sich Eltern selbst und auch ihren Kindern einen größeren Gefallen tun, wenn sie sich da nicht so, festlegen würden, auf dass beide berufstätig sein müssen? Wäre es nicht manchmal einfacher? Man würde sich einfach darauf einigen, dass eine einfach sich mal ums Kind kümmert, 2, 3 Jahre, 4 Jahre?
Wenn es finanziell funktioniert und das für die Person, es muss ja gar nicht zwangsläufig die Mutter sein, es darf ja auch der Papa sein, auch wirklich funktioniert, kann das durchaus eine Lösung sein. Und ich finde, hier kann man wirklich cool von homosexuellen Paaren lernen, weil da gibt es tatsächlich weniger Konfliktpunkte um den geteilten Alltag miteinander, weil die von Anfang an viel mehr darauf gucken, wie können wir unsere geteilten Alltagsaufgaben anhand unserer Kompetenzen verteilen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Diese Frage dürfen wir uns auch als heterosexuelles Paar wieder viel mehr stellen. Wer von uns kann denn was wirklich gut und wer von uns möchte vielleicht auch welchen Teil des geteilten Lebens übernehmen?
Ich schließe noch die zweite Frage von Oliver aus Freiburg kurz an. Sind ältere Eltern eventuell etwas entspannter?
Ich glaube, das ist immer schwer pauschal zu sagen, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Ich denke nicht, dass da das Alter der einzige Indikator dafür ist.
Wir haben noch eine Rückmeldung bekommen, die kommt von Franziska Frommer. Die hat nämlich Folgendes. Sie ist jetzt 1,5 Jahre raus aus dem Job als Mama und möchte gerne wieder zurück in den Job. Dann hat sie jetzt, sage ich mal, verschiedene Abwägungen uns vorgetragen, warum, was dafür, was dagegen spricht. Muss man sich da so festlegen, so von Anfang an, dass man sagt, in 3 Monaten bin ich wieder im Job oder ich gehe 3 Jahre nicht in den Job, weil das Kind mich 3 Jahre jetzt sicher braucht?
Ich finde, das zeigt so wunderschön, dass Elternschaft was ist, was sich unserer Kontrolle und auch ein Stück weit der Planungssicherheit entzieht. Es ist eine große Wundertüte und wir kommen immer wieder in neue Abschnitte rein und wir können nie wirklich vorhersagen, wie wird es mir in diesen Abschnitten gehen und was werde ich in diesen Abschnitten brauchen. Also wenn die Hörerin jetzt gerade für 1,5 Jahre happy Mama zu Hause war und jetzt gerade merkt, so hey, mich ruft es wieder zurück in meine Berufung, in die Erwerbstätigkeit, dann bin ich persönlich der Auffassung, dass sie dem unbedingt nachgehen sollte und dass dein Kind davon auch keinen Schaden trägt oder sonstiges, wenn die Mutter glücklich nach Hause kommt, ausgeglichen ist und dass da so viel mehr gewonnen ist, wenn sie unzufrieden, Hauptsache daheim bleibt, weil angeblich irgendjemand mal gesagt hat, dass das fürs Urvertrauen nicht zuträglich sein sollte.
Das kann man auch anwenden eigentlich auf diese Frage, die ich vorhin gestellt habe mit der Verteilung. Ja, geht man arbeiten, geht man nicht arbeiten, bleibt man zu Hause, bleibt man nicht zu Hause. Also vielleicht etwas weniger Zwang.
Ja, genau. Und sich das vor allem als Paar auch zuzusprechen, dass die Dinge nicht in Stein gemeißelt sein müssen, sondern dass sich die Dinge, gerade wenn man Familie lebt, einfach ständig und stetig ändern und dass wir uns genau daran immer wieder anpassen dürfen.
Ja, wir haben uns ja jetzt sehr auf junge oder beziehungsweise Eltern von jungen Kindern fokussiert und dieses Verhältnis, aber das im Grunde genommen pflanzt sich das durch die gesamte Kindheit und Jugend fort mit immer neuen Herausforderungen.
Absolut, ja, das zieht sich durch. Das gilt gleichermaßen, wenn das Kind in die Ausbildung geht und oder auszieht. Also auch hier kommen wir als Paar immer wieder vor neue Abschnitte, vor denen wir uns die Frage stellen sollten, wie gehen wir denn damit um? Wie wollen wir das handeln? Was bedeutet das für uns als Paar?
Versuchen wir mal zum Ursprung zurückzugehen. Also wenn es irgendwie Konflikte der Eltern gibt, die sich aufs Kind übertragen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ja, das ist in jedem Fall so. Kinder spüren das, Kinder kriegen das mit. Das hat ja meistens dann auch eine Ursache. Unsere eigenen Konflikte liegen ja irgendwie begraben, auch in unserem Verhältnis zu unseren Eltern. Wie wichtig ist das?
Spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Also die Art und Weise, wie wir Beziehung erfahren haben, als wir selbst Kind waren, prägt uns natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise in unserem heutigen Bindungsverhalten. Ich finde es aber auch super wichtig zu erwähnen, dass das nicht die eine Ursache ist. Also es gibt Menschen, die hatten wirklich sehr traumatische Kindheiten und sind heute trotzdem glückliche, zufriedene, erfolgreiche Menschen, die stabile Beziehung leben können. Und es gibt genauso Eltern, Paare, Menschen, Erwachsene, die hatten eine total unauffällige Kindheit und haben trotzdem Bindungsängste. Also es ist nicht der eine kausale Faktor, der darüber entscheidet.
Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis? Also muss da viel auch in die eigene Vergangenheit zurückgebuddelt werden im Gespräch, in der Therapie?
Es macht auf jeden Fall immer Sinn zu gucken, so hey, was ist der Wurzel deiner Herausforderung? Nochmal, weil wir in 70% der Fälle nicht wirklich über Erziehung streiten oder über Küchendienste streiten, sondern in 70% der Fällen geht es um tiefer sitzende emotionale Themen, die den Ursprung in der Kindheit haben. Deswegen macht es Sinn, da drauf zu gucken. Und ich finde es immer wieder wichtig zu betonen, dass da nichts Schlimmes passiert sein muss. Also wir müssen jetzt irgendwie nicht auf Traumaforschungssuche gehen oder so, sondern da reichen mitunter total simple Indexerfahrungen, die dazu beitragen, dass wir gewisse Verhaltensmuster entwickeln.
Was ich ganz interessant finde, ist, Sie unterscheiden ja zwischen Emotion und Gefühl.
Ja,
muss da der Unterschied zu machen? Weil diese Begriffe werden ja häufig gleich als Synonym verwendet.
Ja, genau. Das ist in der deutschen Sprache tatsächlich ein bisschen unglücklich. Also Emotionen haben immer so einen Wulst der Geschichte. Also wenn ich mich mit meinem Mann streite und ich komme in so eine starke Emotionalität rein, dann steckt da der ganze Zunder drin von den Streits, die wir die letzten 15 Jahre miteinander hatten. Und dann ist da viel mehr Affekt mit drin, viel mehr Wumms tatsächlich. Und ein Gefühl ist immer das, was jetzt gerade wirklich hier ist. Und ein Gefühl ist auch was mich eher in Verbindung mit ihnen bringen würde. Also wenn ich sage, so, hey, ich bin gerade wirklich erschüttert, dann würden sie wahrscheinlich anders auf mich reagieren, wie wenn ich jetzt anfangen würde, rumzuschreien und in den totalen Affekt reinzukommen.
Die Bindung zwischen Eltern und Kind, die wird sehr früh festgelegt, eigentlich ab Geburt kann man sagen. Aber auch die eigene Bindung zu den eigenen Eltern spielt eine große Rolle. SWR1-Leute mit der Familienpsychologin Nina Grimm. Wie wichtig ist in der Verhältnis zu den eigenen Kindern das Verhältnis zu den eigenen Eltern?
Ganz entscheidend tatsächlich. Also spielt eine ganz, ganz große Rolle, was wir für eigene Erfahrungen gesammelt haben in unserer Kindheit. Und häufig wiederholen wir entweder das, was wir selbst erlebt haben, oder wir gehen ins komplette Gegenteil rein.
Also äußert sich das in so einer bestimmten, kann man das irgendwie klassifizieren? Gibt es da unterschiedliche Typen, sage ich mal, was habe ich zu Hause erlebt, was gebe ich weiter?
Ja, es gibt in der Bindungsforschung 4 Typen, die klassifiziert werden können, die sich vor allem darauf stützen, was wir für hauptsächliche Erfahrungen mit unseren ersten Bindungspersonen in allermeisten Fällen der Mutter gemacht haben. Da können wir in 4 Typen einkategorisieren. Was ich aber auch total wichtig finde, ist, dass natürlich die eigene Kindheit und die Beziehung zur Mutter und auch zum Vater eine Rolle spielt, aber dass auch jüngere Erfahrungen durchaus damit reinwirken können.
Genau, das hatten wir gesagt. Wie kann sich denn so ein Bindungstyp, also wie zeichnet sich denn jemand aus, der jetzt zu Hause ein Top-Elternhaus mit perfekten Eltern genossen hat?
Es ist immer so die Frage, was sind die perfekten Eltern? Richtig. Aber also ich denke, worauf du abspielst, ist der sichere Bindungstyp. Das sind die Menschen, die sich wirklich die Erfahrung gemacht haben, okay, da sind verlässliche Personen, die reagieren auf mich, die reagieren auf meine Bedürfnisse. Wenn ich Probleme habe, ist jemand da. Und das sind meistens diejenigen, die selten zu mir in die Praxis kommen, weil die meistens tatsächlich sehr stabile Beziehungen führen können. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Typen, die haben eher die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen nicht so verlässlich sind, dass sie vielleicht auch alleingelassen werden mit ihren Gefühlen oder dass vielleicht sogar auch Bindungspersonen abwesend sind, gar nicht da sind, bis hin zu traumatischen Gewalterfahrungen. Die zeigen eher ein anderes Verhalten auf der Bindungsebene. Da gibt es entweder den ängstlichen Typ, der sehr klammert und sehr anhänglich ist, oder es gibt den vermeidenden Typ, der sich zwar auf der einen Seite nach Nähe und Bindung sehnt, aber wenn es zu eng wird, geht er raus aus dem Kontakt.
Also wenn man bei Psychologinnen und Psychologen in Büchern liest, dann gibt es ja immer so, das ist ja wie beim Narzissmus, da gibt es immer so einen Typ, da findet man sich. Manchmal findet man sich aber auch in mehreren Typen. Ist das auch bei den Bindungstypen so? Man muss nicht unbedingt nur einem Typ zugehören?
Doch, tatsächlich haben wir einen vorherrschenden Bindungstyp. Ja,
ja, also da kann man sich schon größtenteils festlegen. Ja. Wenn man dann weiß, ich habe diese Ursache und Wirkung. Also wie wichtig ist denn zum Beispiel Wahrnehmung? Also zum Beispiel, wie sehr haben sich denn meine Eltern für mich interessiert? Da sind wir wieder beim Punkt, Kinder in den Mittelpunkt stellen oder sich selbst in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, es gibt Menschen, die haben unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, als Kinder selbst im Mittelpunkt zu stehen oder eben nicht. Schwierige Frage?
Ja, ich überlege gerade, wo ich ansetzen soll, weil so viele unterschiedliche Facetten da waren. Also erstmal finde ich es total wichtig, dass wenn wir ein Bewusstsein darüber entwickelt haben, was ich für einen Bindungsstil habe, dann bin ich darauf ja nicht eingeeicht. Also das ist nichts, was statisch ist, sondern ich habe dadurch die Möglichkeit, das auch zu verändern. Also das ist nichts, was uns irgendwie auferlebt wurde und dann bis ans Ende unserer Tage unser Leben bestimmen muss. Vielleicht kann ich ein Beispiel von mir bringen, um es zu verdeutlichen. Also ich habe dieses Muster in Stresssituationen, dass wenn es mir zu nah wird, dass ich einen Streit anfangen. Also unsicher, ambivalenter Typ. Eigentlich sehe ich mich nach Nähe. Aber wenn mein Mann mir dann wirklich nahe kommt, dann habe ich die Tendenz, ihn wegzudrücken und einen Streit anzufangen. Mhm. Und die Tatsache, dass ich heute darum weiß, hilft mir, solche Konfliktsituationen zu durchbrechen, indem ich zu ihm sage, Konrad, sehr wahrscheinlich fange ich in den nächsten 5 Minuten einen Streit an. Ein bisschen Humor reinzubringen, das Ganze nicht so ernst zu nehmen, kann es uns erleichtern, unsere Bindungsstrukturen zu durchbrechen.
Und funktioniert das?
Ja.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit der Familienpsychologin Nina Grimm, über die wir vorher schon erfahren haben, dass sie auch ihre eigenen Erfahrungen in ihrer eigenen Beziehung gemacht hat, nämlich nach der Geburt der Kinder. Und da ist es ja erstmal mit ihrem Mann Konrad, Frau Grimm, geclasht, könnte man sagen. Also sie haben sich getrennt, aber auch wieder zusammengefunden. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie.
Wir haben die Kurve wieder gekriegt und ich denke, einer der wichtigsten Faktoren war für uns, dass wir tatsächlich den Dramafaktor aus der Tatsache rausgenommen haben, dass wir uns gerade streiten. Und wir haben es wieder geschafft, wirklich den Fokus auf unsere Paarbeziehung zu richten. Also natürlich sind und bleiben wir Eltern, das ist wunderschön und darf auch genauso sein. Aber neben der Elternrolle haben wir auch noch eine Paarrolle und die haben wir wieder bewusster eingenommen und haben vor allem diesen großen Mythos rausgenommen, dass es irgendwie immer fancy, special, Date-Night-mäßig sein muss, sondern dass wir vielmehr den Fokus auf ein schönes Miteinander im Alltag setzen dürfen. Und was auch ganz zentral war, war, dass wir uns unsere eigenen Muster bewusst geworden sind und dass wir die jeweils für uns bearbeitet haben und vor allem auch nicht mehr so ernst genommen haben in den Konfliktsituationen des Familienalltags.
Könnten Sie uns da mal mitnehmen? Also eins, ein Verhaltensmuster, das Sie mitbringen, eins, das Ihr Mann vielleicht mitgebracht hat?
Voll gerne. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe so diese Tendenz, wenn ich eigentlich verletzt bin, dann werde ich zur Ghetto-Bitch fies, fange irgendwie einen Streit an.
Ich würde das gerne übersetzen, aber ich glaube, das würde nicht gelingen.
Kann man nicht übersetzen. Ja. Also ich werde fies, ich werde gemein. Okay. So. Ja. Und es hat total geholfen, dass ich dem Konrad genau das darin gezeigt habe, pass auf, wenn ich gemein werde, wenn ich einen Streit anfange, dann mache ich das nicht, weil du einen Arschloch bist, sondern weil ich eigentlich verletzt bin. Und das hat ihm total geholfen, mein Drama dann nicht mehr so persönlich zu nehmen, so ein Stück weit so eine Teflonschicht aufzulegen und einfach abzuwarten, bis sich bei mir der Sturm gelegt hat und er wusste, okay, in 10 Minuten kann ich wieder normal mit dir reden.
Ja, da haben Sie ja gemerkt, da habe ich vorhin schon gefragt, funktioniert das? Sie haben gesagt, ja. Ich frage nochmal, hält das lange vor? Also dieses Ankündigen, pass mal auf, Konrad, in 5 Minuten haben wir Streit, geht das? Wirkt das irgendwie einmal und verpufft dann oder kann man sowas auch nachhaltig gestalten?
Nee, es ist eine Form von Musterdurchbrechungssequenz. Also ich habe für mich klar, das ist mein Muster und ich kann es kommunizieren, ich kann es ausdrücken und es ist für Konrad die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt kann ich mich aber auch drauf einstellen. Und wenn wir jetzt noch die Kirsche oben drauflegen wollen, dann kann man Konrad noch eine Strategie mit an die Hand geben, wie er mich dabei unterstützen kann, dass ich aus meinem Drama rauskomme, nenne ich in meiner Arbeit Exit-Strategie und kann man als Paar tatsächlich lernen.
Das heißt, Ihr Werkzeug, das Sie mitgebracht haben, hat dann doch geholfen am Ende des Tages?
Ja, am Ende des Tages
für die eigene Beziehung. Ja. Und dann wollten Sie uns noch erzählen von einem Verhaltensmuster, das er vielleicht mitgebracht hat, Ihr Mann.
Mhm. Konrad hat so die Tendenz, aus dem Kontakt rauszugehen. Ist natürlich eine wunderschöne, passende Dynamik. Ich gehe auf Angriff, er zieht sich raus, hat sich wunderschön gegenseitig befeuert. Und für mich war es total wichtig zu verstehen, wenn er aus dem Kontakt rausgeht und mir seine kalte Schnauze zeigt, dass er das nicht tut, weil er mich nicht liebt oder weil ihm das Thema nicht wichtig ist, sondern es zu interpretieren als seine Form der Stressreaktion und ihm dann auch wirklich den Raum und die Zeit zu geben, die er braucht, um erstmal selbst wieder klarzukommen.
Macht sie das dann noch aggressiver, dieses Zurückziehen?
Das hat mich lange wirklich sehr viel aggressiver gemacht, weil ich es persönlich genommen habe. Und deswegen war es so ein wichtiger Schritt für mich, das zu durchbrechen und das zu interpretieren als seine Form der Stressregulation. Und sein Part da drin war, es aber auch mir gegenüber zu kommunizieren. Also so wie ich den Streit ankündige, war es sein Job zu sagen, pass auf, das wird mir hier gerade viel zu viel. Ich muss mich jetzt erstmal 10 Minuten ausklinken, um klarzukommen. Und das zeigt ganz wunderschön, dass beide ihren Anteil daran haben.
Also da, so haben Sie es persönlich geschafft. Sie haben ja gesagt, diese Erfahrung hilft Ihnen, das auch anderen Paaren weiterzugeben. Gibt es noch vielleicht 2, 3 Tipps, die man so rausgeben könnte, wie man die Herausforderung, nennen wir es ja jetzt, mit Kindern glücklich zu bleiben, als Paar meistern kann?
Ich finde es total wichtig, dass wir den Fokus wirklich darauf setzen, uns im Alltag liebevoll und zugewandt zu begegnen. Elternpaare haben sich am Ende des Tages noch nicht mal in die Augen geguckt, geschweige denn irgendwie 2 Sätze am Stück miteinander gesprochen oder sich gar umarmt. Und da dürfen wir den Fokus wieder viel mehr drauf setzen, weil es schafft Verbindung und Nähe, selbst wenn wir uns nur 90 Sekunden umarmen und uns mit einem aufrichtigen Interesse auch mal fragen, so hey, wie war dein Tag, wie geht's dir? Uns wirklich wieder zuzuhören und mit Wertschätzung zu begegnen, ist ein ganz wichtiges Tool.
Das klingt so ganz einfach. So einfach ist es aber
ja,
gar nicht.
Ja, so einfach ist es am Ende einfach. Doch, finde ich schon.
Ja?
Ja, natürlich ist es am Ende mehr als die Summe seiner Teile. Klar, wir könnten jetzt noch tiefer einsteigen, wie lösen wir wirklich Konflikte auch konstruktiv und so weiter, aber dafür müsst ihr mich dann einfach nochmal einladen.
Machen wir dann. Vielen Dank, Nina Trimm, dass Sie diesmal hier waren und uns viele interessante Aspekte berichtet haben über die Eltern-Kind- und die Paarbeziehung. Danke für den Besuch in SWR1, Leute.
So gerne. Schön, hier zu sein.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.